Es ist schön, heute Morgen bei euch zu sein. Ich habe vorhin Karin gesagt, jeder, der heute da ist, wollte da sein. Das ist der Vorteil von Blitzeis und Glatteis und unwirtlichen Umständen. Man muss es wollen, wenn man wohin will. Und das ist gut so. Ich freue mich ganz besonders auch über das gute Miteinander, das wir hier in Heidelberg haben als evangelische Allianz. Aber es ist noch nicht mal die Allianz als solches, sondern als Brüder und Schwestern im Herrn. Und es geht auch weit darüber hinaus. Und ich freue mich über alle Beziehungen, die da sind, über die Gemeindengrenzen hinweg, wenn es Grenzen sind. Und dass wir einfach in einem so guten Miteinander hineinwirken dürfen und das Beste unserer Stadt zu suchen, nämlich, dass Jesus in dieser Stadt wohnt. Und ich liebe es, wenn Menschen zusammenkommen, Gott preisen. Mich hat das ganz bewegt vorhin, als du erzählt hast, wenn einfach in Anbetung Menschen zusammenkommen, in dieser Stadt Gott anzubeten und andere davon wahrnehmen und spüren, es ist mehr als nur Musik und Töne, sondern da ist Geist Gottes mitten unter ihnen, Jesus mitten unter ihnen. Mit Gott unterwegs, weil er Freude macht, ist das, was wir uns heute näher anschauen wollen. Und als ich das Thema vorbereitet habe, dachte ich als erstes, was ist das für eine Freude? Und wie so ein gewisser Schatten stand nebendran, ein Wort von dem bekannten Philosophen Friedrich Nietzsche, die Christen müssen Erlöster aussehen, damit ich an ihren Erlöser glauben soll. Und das ist schon so ein Punkt, wo ich denke, hey, was ist das eigentlich für eine Freude, die uns hier anheimgestellt wird? Jesus hat sich auch dazu geäußert, wie diese Freude sich ausdrückt. Und zwar in einem Gleichnis, in einer Gleichnisrede aus Matthäus 13, 44 von dem berühmten Schatz im Acker oder die kostbare Perle. Und da heißt es, das Himmelreich gleicht einem Schatz, verborgen im Acker, den ein Mensch fand und verbarg. Und in seiner Freude ging er hin und verkaufte alles, was er hatte und kaufte den Acker. Wiederum gleicht das Himmelreich einem Kaufmann, der gute Perlen suchte. Und als er eine kostbare Perle fand, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte und kaufte sie. Er verkaufte alles, was er hatte. Das muss schon wirklich sehr, sehr kostbar gewesen sein, dieser Schatz und diese Perle, von dem Jesus hier redet. Das Reich Gottes ist gleich einem Schatz, einer Perle. Und er verkaufte alles. Ich habe das in meinem Leben noch nicht erlebt, dass ich hingegangen habe, gesagt, ich habe so was Tolles, Schönes gefunden, dass ich alles verkaufe, nur um das eine zu haben. Und schon auch eine Perle, ich meine, davon kann man ja nicht irgendwie leben, essen oder sonst irgendwie. Aber offenkundig war er so leidenschaftlich davon begeistert, von diesem Schatz und von dieser Perle, dass er sagte, ich will alles verkaufen. Und er hatte eine Freude, dieser Mann, der das gefunden hat, weil er nach seiner Suche diese Kostbarkeit gefunden hat, dass er, dass für ihn nichts in Frage stand, das nicht wert war, dafür loszulassen. Leidenschaftliche Hingabe will Jesus damit ausdrücken. Hingabe im wörtlichsten Sinne. Ich gebe etwas hin und sage, ich gebe alles hin. Und das ist ein Teil, ein wesentlicher Teil von dem, was Anbetung ausmacht, ist Hingabe. Oder vielleicht ist es sogar das Fundament Hingabe zu Gott. In Zeiten, wo es uns nicht so gut geht, wo wir merken, Dinge zerbrechen unter unseren Händen, wo Perspektiven zerbrechen, da merken wir, wie wir an Dingen hängen und Situationen hängen. Und es ist ein gutes Wort zu sagen und zu beten, auch wenn es am Anfang vielleicht schwach ist, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Herr sei gepriesen täglich. Wow, das ist sehr stark. Und da kommt etwas durch, von dem mein Herz hängt an dir. Wenn ich dich alleine nur habe, habe ich alles. Was ist das für eine Freude und eine Leidenschaft, die dieses bekennen kann? Die Freude, Jesus gefunden zu haben. Er, der sagt, das Reich Gottes ist mitten unter uns. An einer anderen Stelle in Matthäus, in Johannes 12, 3 bis 5, da hören wir von einer Frau, Maria von Bethanien. Den Bibeltext habe ich leider nicht dabei, aber ich lese ihn vor. Da nahm Maria ein Pfund Salböl von unverfälschter, kostbarer Nadel, salbte die Füße Jesu und trocknete mit ihren Haaren seine Füße. Das Haus aber wurde erfüllt vom Duft des Öls. Da sprach einer seiner Jünger, Judas Iskariot, der ihn hernach verriet, warum ist dieses Öl nicht für 300 Silberkoschen verkauft worden und den Armen gegeben? Warum? Wer weiß, wie viel ein Silberkoschen wert war? Ein bisschen später findet man in Matthäus 20,2, dass es ein Tageslohn war. Okay, im Weinberg. Wie viel wollen wir jemanden zahlen, der im Weinberg einen Tag arbeitet? Das ist eigentlich eine schwere Arbeit. 100 Euro. Sind wir großzügig oder sind wir nicht großzügig? Sagen wir 100 Euro. 300 Silbergroschen war dieses Nadenöl wert. Schnellrechner unter uns, 30.000 Euro. Hallo? Was hat diese Frau getan? Da ging es nicht nur um eine anmutige Situation, sondern es war echt der Aufreger. Wie konnte sie dieses kostbare Nadenöl einfach so verschwenden? Sie hat Jesus als ihren König, als ihren geliebten König erkannt und hat alle Freude dieser Welt, dies zu tun. Sie hat Jesus erkannt, wer er ist als König und wusste, dass er ist es wert. Er ist es wert. Alles, was ich habe, gebe ich ihm. Exegesen sagen, das war ihre stille Reserve. Sie hätte eine wunderbare Parfümerie aufmachen können mit dieser Essenz. Hätte Tausende von anderen Parfums davon herstellen können. Und sie nimmt quasi die Sicherheit, die Aussteuer ihres Lebens und verschenkt sich an Jesus. Das ganze Haus wurde erfüllt vom Duft dieser Nade. Und Jesus sagt an anderer Stelle, überall, wo das Evangelium verkündet wird, wird man von ihr hören. Und das ist der Duft des Evangeliums, unsere Verschwendung an Jesus. Das ist das, was die Menschen sehen und riechen und wahrnehmen. Das, was die Menschen vom Evangelium wahrnehmen, ist unsere Verschwendung an Jesus. Und in diesem Horizont auch der vorgeschlagene Text heute für das Thema Die Freude am Herrn ist eure Stärke, Nehemiah 8, Vers 10. Darum sprach er zu ihnen, geht hin und esst fette Speise, trinkt süße Getränke und sendet davon auch denen, die nichts für sich bereit haben. Denn dieser Tag ist heilig unserem Herrn und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Was war passiert? Das Volk hatte die Mauer wiederhergestellt. Und sie kamen zusammen einig und sagten zu Esra, lies aus der Tora vor. Und sie beteten Gott miteinander an, hoben ihre Hände und die Schrift wurde klar und verständlich, heißt es, ausgelegt. Und das war ein Gottesdienst, der war richtig heftig. Das waren 42.000 Leute, die zusammenkamen. 245 Sänger und Sängerinnen, heißt es dort. Das war richtig fetter, großer Gottesdienst. Und sie waren einig und priesen miteinander Gott. Was war da passiert? Auf einmal weinten sie. Hey, das wäre doch die beste Party geworden. Aber in diesem Moment, glaube ich, in dieser Anbetung ist einfach Gottes Gegenwart, Gottes Herrlichkeit gekommen. Sie haben erkannt, wer dieser Gott ist und haben erkannt, dieser Schatz, den sie sonst nicht hatten, der mitten unter ihnen wohnt und sagt, du bist mein geliebtes Volk. Du bist der, den ich liebe. Du bist die, die ich liebe. Und es gibt eine ähnliche Veranstaltung, da war das auch so im Neuen Testament. Da kamen auch viele zusammen. Und da war auch Gegenwart Gottes und setzte etwas frei und es wurde gepredigt, es war Pfingsten. Und in beiden Mal hatte der Trost und der Tröster eine wesentliche Rolle, aus dem die Freude entsprang. Und ich glaube, hier war das auch schon dieser Moment, dass sie getröstet waren mit einem heiligen Trost. Dieser Tag war heilig. Daraufhin sagten sie, die Freude am Herrn, die aus diesem Trost entspringt, das ist eure Stärke. Wir müssen keine Freude auflegen, sondern der Trost, der dir geschenkt und mir geschenkt wird, das ist der Grund und die Quelle dieser Freude. Und das ist das Werk des Geistes Gottes unter uns. Das ist nicht eine banale Freude, eine banale Quelle, sondern das ist Gott selbst, der in dir und mir diese Freude, ihn gefunden zu haben, erkennen lässt. Es gibt noch eine andere Stelle, die sehr spannend in dieser Richtung ist. Jesus zu erkennen, die Freude an ihm zu finden, ist die Frau am Jakobsbrunnen in Johannes 4, Vers 10. Da sagt Jesus zu der Frau: Wenn du wüsstest, mit wem du sprichst. Guter Freund von mir, Johannes Hartl, Leiter des Gebetshaus in Augsburg, hatte letztens nach einer Gebetszeit einen Text und hat ihn aufgeschrieben und ich möchte ihn vorlesen. Wenn du wüsstest, wer das ist, zu dem du betest, zu dem du sprichst. Weißt du, wer das ist, den du als Herrn bekennst? Weißt du, mit wem du es zu tun hast? Er ist der Unzähmbare, der Unkontrollierbare. Er ist der Unberechenbare. Er wurde nicht und zu keinem Zeitpunkt kontrolliert durch seine Feinde. Selbst die gesandt waren, ihn zu verhaften, kehrten unverrichteter Dinge zurück, weil sie sich der Macht seiner Worte nicht entziehen konnten. Kennst du ihn? Keiner seiner Feinde konnte ihn zähmen. Wer ihn sah, fiel nieder und betete an, fing an zu weinen oder hob Steine auf, um aus lauter Angst auf ihn zu werfen. Er ist das Erdbeben. Er war der Schrecken der Mächtigen seiner Zeit. Er ist der Unbezwingbare. Er lacht und sein Mund spottet ob der Pläne aller Herrschenden. Du kennst das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt? Kennst du auch den Löwen von Juda, der am dritten Tag siegreich auferstand? Weißt du, dass er heute lebt? Das Feuer in seinen Augen ist nicht erloschen. Seine Jünger spotteten der Todesdrohung seiner Richter, hatten sie ihn doch gerade noch lebend gesehen. Du kennst den gebrochenen Gottesknecht, den Mann der Schmerzen am Kreuz. Weißt du, dass er lebt und dass er gekrönt auf einem weißen Pferd wiederkommt? Du hast vom Lamm gehört. Du hast noch gehört, dass er ein Löwe ist. Er hat das Herz eines Löwen. Er hat den Blick eines Löwen. Johannes fiel wie tot zu Boden, als er seine Augen sah. Er hat eine Stimme wie ein Löwe. Er hat die Entschiedenheit wie ein Löwe. Wenn du ihn kennen würdest, mit wem du sprichst, was traust du ihm zu? Er ist der Unzähmbare, der Unkontrollierbare. Er ist der Unberechenbare. Er wohnt in keinem Haus. Er gehört zu keiner Gruppierung, zu keiner Partei. Er war der Einzige, von dem die Schrift spricht. Das Einzige, was seine Hände bereiteten, war eine Peitsche für den Tempel. Er wird nicht begrenzt und nicht kontrolliert. Nicht einmal durch seine Feinde. Nicht mal Petrus konnte ihm etwas ausreden. Er wird nicht mal begrenzt und kontrolliert durch seine Kirche. Er ist der Unberechenbare, er ist die Sturmflut. Kennst du ihn? Weißt du, von wem du sprichst? Mit wem du es zu tun hast? Er ist der radikal Glückliche. Seine ersten Wunder waren 600 Liter edlen Wein für eine schon angetrunkene Partygesellschaft. Du musst ihn nicht glücklich machen. Er ist schon glücklich. Du musst ihn nicht trösten. Es geht ihm gar nicht schlecht. Er ist der radikal Gnädige. Auf der Suche nach einer Anbeterin im Geist und in der Wahrheit fädelte er ein Gespräch mit einer Ehebrecherin ein. Du kannst dir seine Gnade nicht verdienen. Und du musst ihm nicht imponieren. Du meinst, deine Sünde kann ihn stoppen? Du meinst, deine Schwäche sei zu groß für ihn? Er ist der Überwinder, der siegreiche Löwe. Seine Entschiedenheit, dich zu lieben, ist größer als die Macht deiner Schwäche. Er ist so anders. Es hatte seinen Grund, dass er seine Hand auf die Schulter von Johannes legte und sagte: Fürchte dich nicht. Wer ihn sieht, erbebt. Wer seine Hand auf seine Schultern spürt, die durchbohrte, der betet ihn an. Ihn, der uns geliebt und in seinem Blut erlöst hast. Wenn du wüsstest, wer er ist der Löwe. Darum, die Freude am Herrn ist unsere Stärke, ist deine Stärke. Ich will ihn kennen. Und ich kenne ihn noch so wenig. Ich, Johannes Lanz, ich kenne ihn noch so wenig. Wie lange habe ich ihn nicht gekannt? Israel sah seine Herrlichkeit und weinte. Und sie wurden getröstet in Gott. Die Freude war diese Frucht des Trostes und es war die Freude des Werk des Trösters. Wir brauchen wohl mehr Freude aus dem Tröster, um Erlöster auszusehen. In Philipper 3, 4, 4 heißt es, freut euch in dem Herrn alle Wege. Ein unmöglicher Anspruch. Das geht so locker über die Lippen. Alle Wege. Freut euch mit dem Herrn alle Wege. Aber was kann größer sein als er, dass wir ihn haben? Nichts, Römer 8, 38, 39, kann mich je von seiner Liebe trennen. Gar nichts. Ich muss mir seine Liebe nicht verdienen. Wie hieß es gerade? Meine Sünde ist größer als seine Gnade? Niemals. Seine Gnade ist immer größer als mein Unvermögen. Immer. Er ist der Heilige und der Tag, an dem er mir begegnet, ist ein heiliger Tag. Ihn anzuschauen und ihn zu sehen, ist unverwechselbare Kraft. Und ihm zu begegnen und mit ihm unterwegs zu sein, setzt uns hinüber über Hindernisse, die uns zu hoch erscheinen. Der ist der, der die Hügel und die Berge niedrig macht und die Täler hoch macht und die Wege eben macht, die wir für unmöglich halten. Das ist Freude, wo man merkt, das ist nicht mehr wir, sondern es ist er. Und seine Hand zu sehen und sein Werk zu sehen und zu sehen, wie er, wie im Himmel so auf Erden wirkt. Lasst uns wandeln in den Werken, die zuvor bereitet sind, zu sehen, was Gott bereitet hat, dass es auf dieser Erde in Existenz kommt. Ihn anzuschauen und ihn zu erkennen, ein Blick von ihm, das ist das Größte, was geschehen kann, dass er dich ansieht und dass wir ihn ansehen. Ein Blick von dir, unterwegs mit dem Löwen, getröstet zur Freude. Er hat mich gefunden. Und ich habe ihn gefunden. Ich möchte euch ein Lied noch vorspielen aus dem Gebetshaus.